This is the BCC. Beyond the Dog.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Beyond the Dog mit mir, Michael aus Marcinelle.
Und mir, Andreas Meadows. Gucken wir in fragende Gesichter. In dieser Folge, in diesem Subbereich, in dieser Kategorie Beyond the Dog sprechen Michael und ich über Comics, die wir nicht bei Black Dog Comics aus Berlin bestellt haben, sondern andere Quellen dafür herangezogen haben oder herangezogen wurden. Jeder nimmt sich jeweils ein Heft oder einen Comic, ein Band vor, den wir uns gegenseitig vorstellen. Und wir sind jetzt schon das ein oder andere Mal gefragt worden, warum tut ihr eigentlich immer so überrascht, wenn ihr da in diese Titel reingeht? Und in der Tat ist es so, wir wissen von vornherein nicht, wir erzählen uns nicht, was der andere jeweils mitgebracht hat. Und auch diese Intros sind vorher nicht abgesprochen. Es ist sogar so weit nicht abgesprochen, dass wir jetzt noch nicht mal gesagt haben, wer anfängt.
Ich glaube, du fängst an.
Weil?
Weil ich nicht anfange. Nein, weil ich glaube, nach der Regel, die sich mittlerweile etabliert hat, wo wir nach dem Anfangsbuchstaben des Titels vorgehen, ich hinter dir liege, behaupte ich einfach mal.
Ich hätte ein T im Angebot.
Was? Dann fange ich an. Ich habe ein S im Angebot. Die Wahrscheinlichkeit war einfach höher, dass du nach dem S landest. Aber gut, dann fange ich an.
Ja, wir hatten zwar... Ja, also ich habe einen T. Ich sage auch nachher, warum ich einen T habe. Aber ja, dann fängst du an.
Dann fange ich an. Und ich habe geschummelt.
Oh.
Ich fange jetzt nämlich nicht an. Wir reden, weil du gerade noch gedacht, falle ich dir ins Wort, als du sagtest, wir reden über ein Heft. Oder einen Comic. Ich... Alles gehört zusammen und das könnte eigentlich auch ein dickes Buch sein. Das sind aber 4 Bände.
Ah, okay.
Und zwar geht es um 4 Bände aus der Reihe Spirou und Fantasio Spezial.
Wir reden franco-belgisch heute.
Wir reden heute franco-belgisch, Monsieur.
Blasphemie!
Monsieur. Oder
très bien. Oui,
ja, je m'appelle... Kurzer Exkurs, ja. Weil ich tatsächlich über belgische Hefte, es geht auch um Belgien oder Belgique. Ich hadere immer total damit, weil ich immer noch leidlich niederländisch lesen kann, aber französisch halt gar nicht. Und bedauerlicherweise sind die dann aber franco-belgisch, das heißt schon, ein Grund, warum das franco-belgisch heißt, weil es dann irgendwie doch alles eher französisch ist als flämisch, / niederländisch. Naja.
Wie hast du das jetzt im Original vorliegen, oder was?
Ja, auf niederländisch. Nein, ich habe das auf Deutsch, aus dem Carlsen Verlag.
Aha.
Spirou, Porträt eines Helden als junger Tor von Emile Bravo und dann die Reihe Spirou oder die Hoffnung. Das sind 4 Bände, alle bei Carlsen erschienen. Alles auch von Emile Bravo. Gehört alles zusammen, angefangen hat mit Porträt eines jungen Helden als Tor. Und 2000.
Aber, Tor, aber nicht Tor wie der Donnergott Tor.
Tor wie ein
Narr.
Ein Narr, genau.
Alles klar.
Nicht Thor wie der nordische Gott oder Thor wie...
Fußballtor.
Ein Fußballtor. Wobei Fußball auftaucht. Okay, gut, das ist jetzt... Okay, das entgleist gerade.
Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Spirou, Porträt eines Helden als junger Thor, erschien im Original bei Dupuis. 2008, 2009 bei Carlsen und infolgedessen von 2018 bis 2022 dann Spirou oder die Hoffnung. 4 Bände. Worum geht's? Bisschen allgemeiner ausgeholt. Dupuis macht etwas, was andere Verlage auch machen. Ich kenn's von Disney, dass sie ihre Figuren außerhalb der eigentlichen Reihe in fremde Hände sozusagen geben und denen sagen, macht mal was. Mhm. Also ein bisschen freie Hand geben. Disney hat das gemacht, zum Beispiel, das sind auch Sachen, die ich kenne und auch ganz witzig fand. Die haben Louis Trondheim und Nicolas Kyramidas Mickey Mouse und für ein Band gegeben und Donald Duck für ein Band gegeben und gesagt, mach mal was. Mhm. Also mal ein bisschen abseits der normalen Sachen. Und da kommt dann ganz Witziges raus. Klar ist auch, da gibt's Leitplanken. Disney wird jetzt nicht zulassen, dass man Mickey Mouse da ins Zombie-Kettensägen-Massaker schickt oder so.
Als Drogendealer.
Als Drogendealer, genau. Mickey verkauft Crack vor der Grundschule. Eher nicht. So. Emil Bravo hat die Gelegenheit genommen, bekommen, Spirou und Fantasio zu erzählen. Vor dem Hintergrund der Situation in Belgien ab 1939. Und die Kunst, der Spagat ist natürlich die realen Ereignisse zu erzählen, aber halt in einem eher cartoonigen Setting. Und diese Kollision, naja, so ein bisschen cartooniger Stil. Jetzt bin ich da tatsächlich nicht so bewandert, um das exakt zwischen Ecole Marcinelle des Dupuis Verlages und Ligne Claire von Hergé da irgendwo dazwischen zu verorten. Dazu habe ich zu wenig Ahnung.
Ich habe noch mal weniger Ahnung, dass ich noch nicht mal weiß, wovon du gerade sprichst.
Macht nichts. Unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen genau Bescheid, die können das einordnen, beziehungsweise uns im Nachhinein korrigieren.
Ja, gerne.
So. Also, das Ganze spielt vor dem Hintergrund, ja, 1939 und die folgende Jahre. Und erzählt eben die Geschichte von Spirou, dem Hotelpagen, der dann Fantasio, einem anfangs total durchgeknallten und auch irgendwie sehr unsympathischen Zeitungsreporter, wie die sich dann eben in der Situation verhalten, wie sich das entwickelt. Und da Bravo lässt nichts aus. Kann man, glaube ich, auch schlecht. Mhm. Also wenn er sagt, okay, ich nehme jetzt Belgien 1939 am Vorabend des Zweiten Weltkriegs und dann die Situation im besetzten Belgien, dann ist alles drin. Kollaboration mit den deutschen Besatzern, Verrat an Juden. In den letzten beiden Bänden ist das, glaube ich, tauchen Felix und Felker Nussbaum auf, die sich im Brüssel versteckt haben, verraten wurden und dann in einem Vernichtungslager ermordet werden. Es gibt zwei jüdische Kinder, die nach Mecheln ins Lager kommen und die Spirou aus dem Zug befreit. Das war eine Stelle in dem Comic, als ich dachte, als die dann im Zug, also die sind, das ist, wird auch am Ende der Bände wird dann noch so ein bisschen historischer Kontext hergestellt. Also es gab diese Züge, die von Mecheln nach Auschwitz rollten. Und als in der Geschichte die beiden Kinder in den Zug einstiegen, die auch vorher vorgestellt wurden, die waren etablierte Figuren mit Spirou, da dachte ich, wenn du die in Auschwitz ankommen lässt, dann ist das Comic für mich vorbei. Dann kann ich das nicht mehr weiterlesen. Das geht nicht. Das macht er aber nicht. Also es gelingt, die zu befreien. Emil Bravo erklärt auch am Schluss, er hätte Spirou nicht nach Auschwitz bringen können. Das hätte die Figur gebrochen. Die Figur hätte, mal abgesehen davon, wie erzähle ich das und sowas, das wette mit dieser Figur, mir ist dann auch klar, bestimmte Dinge kann ich da nicht erzählen. Das ist nicht das Maus-Setting oder so, in dem ich das erzählen kann.
Ja.
Aber ich kann es auch nicht auslassen. Ich erzähle das so gut und so wie ist das, und das Medium, so wie es jetzt da ist, mit diesen Figuren, mit diesem Stil hergeht. Und das gelingt sehr gut. Also ich habe nicht umsonst dann alle 5 Bände davon, weil ich habe mit dem Band Porträt eines Helden als junger Tor angefangen. Und war davon sehr angetan, wie wie Emil Bravo das erzählt, wie viel er da auch investiert haben muss, um dieses Setting erstmal aufzuarbeiten und auch so aufzuarbeiten, dass er das mit diesen Figuren erzählen kann. Mhm. Und das ist das noch als Zusatz, also auch so ich bin mir sicher, dass das auch noch eine Ebene da drin ist, die ich nicht ganz entschlüsseln kann, weil ich da dann auch wieder zu wenig weiß. Besatzung, Kollaboration, das war auch für die Comic-Szene damals ein Thema. Also Hergé, der hatte nach Kriegsende, nachdem die Deutschen dann besiegt waren, weg waren, Probleme, weil er in einer von den Deutschen herausgegebenen oder zumindest genehmigten Zeitungen weiter seine Tim und Struppi-Sachen veröffentlicht hat. Mhm. Es gab auch noch einen anderen, auf den Namen komme ich jetzt nicht, obwohl ich unlängst die Comicbiografie von E.P. Jacobs gelesen habe. Es gab auch einen, der war sozusagen geschnitten, also der war raus, ne? Mhm. Der war verbrannt, weil er Kollaborateur war. Also das betraf halt auch hat auch seinen Niederschlag in der Comic-Szene dann damals gehabt und so. Also insofern ist das, es ist historisch ohnehin interessant. Und wie gesagt, das ist ein Spagat und das ist wahrscheinlich saugefährlich gewesen, das so zu erzählen.
Aber
hätte auch scheiße ausgehen können.
Ja. Ich kenne ja die beiden so gerade mal gar nicht, also höchstens vom Namen her. Und ich weiß, dass es diese Dinger gibt. Ja. In was für einem Setting? Was ist das denn normalerweise? Ist das so Comedy?
Normalerweise ist das, also
Slapstick oder ist es so
ein Cartoon-Ding? So ein Abenteuer-Setting. Das ist mit dieser, also wie gesagt, da stecke ich auch ganz wenig drin, mit dieser Masopilami-Geschichte mit Verbandelt. Mhm. Franquin war einer der Zeichner, die, das muss dann in den 60ern gewesen sein, oder das ist jetzt ein ganz gefährliches Halbwissen, mit dem ich da unterwegs bin. Franquin, der hat die so mit groß gemacht, eben auch mit seinem Stil. Also das ist diese Ecole Marcinelle, die so, also ein sehr schwungvoller Stil, sehr dynamisch im Gegensatz zum eher statischen Linie Claire. Das sind so Abenteuer, so ein bisschen lustig für Kinder.
Und so zeitlich eingeordnet halt irgendwo, also nicht wirklich,
ja, so
definiert oder
analog Jetztzeit.
Ja, ja, okay. Also auch mit modernen
aber
Autos
jetzt nicht
und Handys oder so, Flugzeuge. Bitte? Und auch so Handys, Flugzeuge, was auch immer.
Ja, ob wir jetzt in den aktuellen Heften Handys haben. Ja. Wie gesagt, ich verfolge die Reihe sonst gar nicht.
Ja, okay.
Das war ein Zufall. Das Setting hatte mich interessiert.
Ja, ja, klar.
Ich fand diese, dieses Arrangement irgendwie, das hat mich interessiert, wie das funktioniert. Das war auch, also ist auch sehr gelobt. Also das ist jetzt so, Comics, die auch im Feuilleton auftauchen. Oder da gibt es bei NTV ein Interview mit dem Emil Bravo oder so. Also das ist so, also, ne? Kann man lesen und zeigen, ja, ich bin sehr gebildet.
Okay. Aber also würdest du sagen, jemand, der sich nicht, also wie ich, so tief irgendwie auskennt mit der ganzen Thematik, ob man da was draus ziehen kann, ob man da...
Ja.
Also der funktioniert auch, ohne dass man jetzt irgendwie die ganze Zeit denkt, oh, wie krass, dass die Figuren, die ich sonst immer so kenne und liebe und das Setting, in dem Setting jetzt sind. Und
weil das, ja, das kann man lesen, weil das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das ist der Punkt, worauf kommt es denn in den Dingen eigentlich an, ja, am Ende. Das Ganze funktioniert auch ohne überhaupt jetzt Kenntnis der Figuren oder auch ohne Kenntnis der Geschichte Belgiens im Zweiten Weltkrieg. Das wird so nebenbei erzählt und das reicht. Hm. Weil das Entscheidende ist ja, was machen die Figuren? Also transportieren die was oder transportieren die auch Emotionen? Also kann ich damit was anfangen? Und ist es interessant, was da passiert? Kann ich das nachempfinden? Kann ich mich darauf einlassen? Ja. Und das ist da, das wäre dann, würde dann auch letztlich meine Empfehlung tragen, die Dinger zu lesen. Ich bin sehr angetan davon. Ich fand die sehr, sehr gut, weil das Das heißt ja nicht umsonst Spirou oder die Hoffnung. Darum geht es dann letztlich in diesen vier Bänden, die sich dann mit der Zeit Belgien im Krieg befassen. Mhm. Ja, wo es wirklich knallhart ist, ne? Mit Hunger und Tod und Vernichtungslager, Verrat, das ganze Tableau an Scheiße, so.
Ja.
Und Spirou, die Figur Spirou, verkörpert die Hoffnung. Am Anfang ist er naiv, ein ganz naiver Kerl. Die Naivität verliert er so über die Zeit, das beobachtet, das begleitet man dann auch so mit. Aber er verliert die Hoffnung nicht und die Hoffnung bezogen auf die Menschlichkeit, dass am Ende jeder Mensch, also als Mensch auch erstmal verdient, betrachtet zu werden, gesehen zu werden, und während alle um ihn herum in Hass und Wut versinken, das ist auch so eine Wandlung, die Fantasio durchmacht. Also Fantasio ist dann so ein bisschen eine Kontrastfolie, der sich da eher auch hinreißen und mitreißen lässt. Und Spirou bewahrt sich die Menschlichkeit. Der will auch nicht versinken in Niedergeschlagenheit und Verzweiflung oder sowas. Das ist eben das, weswegen das letztlich für mich trägt, oder wo ich dann sage, ja, damit kann jeder was anfangen. Also wenn ich irgendwie völlig abgestumpft ist.
Okay. Ja, krass.
Und wie gesagt, das noch ganz schnell eben vor diesem Hintergrund, vor allem der Geschichte. Das fand ich auch ein bisschen gewagt, dass man reale Figuren, nämlich Felix und Völker Nussbaum, damit einbringt.
Ja, ja, ja.
Aber das auch als ganz starker Kontrast, weil Felix Nussbaum, da wird auch sein letztes Bild an einer Stelle gezeigt, die Hoffnung völlig verloren hat.
Hm.
Was ja in seiner, als Jude im besetzten Belgien versteckt, ja,
ja, ja.
irgendwie auch gut nachvollziehbar ist. Ja. Das ist nicht, also, ne, deswegen auch diese Geschichte mit den beiden Kindern im Zug, also das liest man, das liest du nicht, und auf jeder Seite ist ein Gag und ein Lacher. So ist das jetzt auch nicht angelegt.
Nee, nee. Ja, krass. Schön. Ich glaube, also das Setting klingt schon irgendwie spannend und cool. Wäre vielleicht etwas, was ich mir vorstellen könnte, wo ich reingucken könnte. Aber wie gesagt, das ist meine Befürchtung wäre, dass die gesamte Tragweite dessen, was mir da präsentiert wird, an mir vorübergehen würde, weil ich eben nicht so in der Materie drin stecke. Also wenn ich jetzt einen Vergleich ziehen müsste, angenommen, ich bin Marvel-Fan durch und durch, ja, und weiß, dass es Superman, Batman und Wonder Woman gibt und das war's, und dann lese ich Kingdom Come.
Ja.
Also wo diese Standard, ja, Prototypen, Charaktere in ein komplett neues Setting drin sind. Klar kann ich Kingdom Come dann auch lesen, ja, und das irgendwie verstehen, aber so richtig, man muss schon ein bisschen.
Ja, ich glaube, das ist aber nicht. Wie gesagt, ich stecke da ja auch, ich bin kein Kenner.
Ja.
Ich habe sonst nichts von denen. Und ich würde jetzt auch, das ist ja so mein grundsätzlicher Gedanke, das wäre auch was man den Kingdom Come Machern sagen würde, denn die Geschichte muss ja erstmal aus sich selbst funktionieren.
Ja, klar.
Also du kannst mir ja nicht sagen, ja, bevor du hier auch nur Seite 1 annähernd verstanden hast, musst du bitte
die
ganze Enzyklopädie relesen.
Nee, das meinte ich auch nicht, aber ist halt
die Figuren,
so.
Ne?
Genau, aber ist halt die, würde man mehr aus der Geschichte rausziehen, als einfach nur zu denken, ah, das war ja nett.
Nee, würd's auf jeden Fall.
Ja.
Also, nein, Quatsch. Also du würdest es auf jeden Fall auch so rausziehen, ohne, ja, okay, irgendwas zu wissen.
Ja, okay.
Weil, wie gesagt, die Geschichte, die erzählt wird, ist nachvollziehbar.
Mhm.
Die Konflikte, die in der Geschichte aufgemacht werden, sind nachvollziehbar.
Mhm.
Die Emotionen, die transportiert werden, sind nachvollziehbar. Da ist jetzt nichts, klar, gut, wenn man jetzt irgendwie intimster Kenner sowohl belgischer Geschichte als auch der Geschichte von, vielleicht sind da Easter Eggs, irgendwas versteckt, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Referenz. Cool, dass er das noch so gemacht hat. Aber das,
ja,
Ja, aber ich würde mal aber vermuten, das würde nicht passen. Das ja. würde nicht zu dem Anspruch passen, mit dem der Emil Bravo da rangegangen ist. Der will eine komplette Geschichte erzählen, ohne dass man da jetzt vorher das kannst du ja auch letztlich nicht verlangen, ne? Bei dem Setting, weil, wie gesagt, wenn es jetzt um die Geschichte Belgiens geht und um welche Figuren das tauchen da noch auf und Minister X oder Y hat dann das gemacht und das hat in den Lauf der Geschichte so ver. Das kommt nicht vor. Das ist auch nicht wichtig. Ja, ja. Darum geht's nicht.
Ja, ja. Ich hatte nämlich gerade, als du das so erzählt hattest, gedacht, mein Einwand kann man ja auch nicht nur aus der Comic-Perspektive einbringen. Also nach dem Motto, ich kenne mich im Franco-Belgischen gar nicht aus. Kann ich das eigentlich genießen, in Anführungsstrichen, oder wertschätzen? Aber aus dem geschichtlichen Aspekt heraus kann man es ja auch argumentieren, nach dem Motto, ich bin nicht so firm darin in den ersten Kriegsjahren und wie Belgien da jetzt von den Deutschen überrannt wurde und was da alles abgelaufen ist und wer jetzt wo wie gelitten hat, kann ich das dann entsprechend wertschätzen oder überhaupt in Perspektive setzen? Da hast du natürlich recht. Also wenn jemand als Comicautor das voraussetzt, da hat man, glaube ich, sowieso schon von vornherein einen falschen Ansatz gewählt und man ist als Comicautor, als Guter eher bemüht, eine gute, in sich geschlossene Geschichte zu machen, die für alle zugänglich ist und die halt tiefer drinstecken, aber nicht vor den Kopf stößt und sagt so, das passt jetzt nicht oder so. Ne? Also ich vermute mal, dann geht das eher so in die Richtung.
Ja.
Cool, cool. Ja, schön. Welch leichte Kost, die du uns da jetzt hier mitgebracht hast.
Ja, die Hoffnung.
Die also, Hoffnung.
Am Ende steht die Hoffnung.
Am Ende steht die Hoffnung. Bei mir steht am Ende auch die Hoffnung.
Na dann.
Ein bisschen.
Was hast du mitgebracht?
Ja, pass auf.
Mit Tee.
The.
Oh.
Ja, aber.
Das.
Genau.
The
me you love in the dark. Bei Image erschienen.
Sag von gar nicht.
Scotty Young und Jorge Corona. Also der Herr Young hat's gescriptet, geschrieben. Der Corona hat's zu Papier gebracht mit Farben von Jean-François Bellieu. Und Ned Pikus hat es gelettert. Und dann spielt noch eine wichtige Rolle ein David Stoll. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Das ist also ein Titel, der ja in die, also es ist ein Horror-Grusel-Spuk-Comic, sage ich mal, auf 5 Bände ausgelegt. Im Image-Verlag erschienen. Auch gar nicht mal so alt, 2021 rausgekommen. Es geht um die junge Künstlerin Ro Madison, die es geschafft hat, sich einen Namen zu machen mit der ersten größeren Kunstausstellung und die jetzt so ein bisschen in ein kreatives Loch gefallen ist und Inspiration sucht, irgendwo auf dem plattenden Land und sich einmietet in eben so ein altes Haus, also für amerikanische Verhältnisse altes Haus, was auch recht urig aussieht. Das sieht man dann oben auch auf dem Cover, so ein bisschen verwinkelt mit so hier und da so ein paar Türmchen und großen und kleinen Fenstern und so einer Veranda und so. Sieht wie alles ganz schick und sie denkt sich so, ja, und also die Maklerin deutet schon an, so, ja, könnte auch sein, dass es da drin spukt, da geht es irgendwie drum, ist vielleicht auch nicht so genau das Richtige. Und sie so, nee, das ist genau das, was ich suche. Und sie geht halt in dieses Haus rein mit der Prämisse, okay, hier kann ich sein. Ja, es läuft damit mit ihrer relaxten Latzhose rum, gießt sich halt ein Weinchen ein, legt eine Platte auf und setzt sich vor die Leinwand und sagt so, Muse, küss mich, ja, Inspiration, hier bin ich, jetzt lass mal loslegen. Und dann klappt es halt nicht so ganz. Also auch nach Wochen sitzt sie da vor dieser leeren Leinwand und es passiert einfach in ihrem Kopf und in ihrem Inneren nichts. Und in ihrem Frust, ja, schimpft sie dann auch so ein bisschen auf den Geist des Hauses, sage ich mal, ja, der da ja angeblich spuken soll, dass da ja überhaupt nichts passiert. Und am Ende des ersten Heftes, wo sie dann wirklich auch, naja, an ihrem, also nach wirklich Wochen und ich glaube sogar Monate, wo halt nichts passiert und ihr Manager, ihr Galerist schon anruft und sagt so, hey Ro, wie sieht's aus mit der, ne, hast du schon was und so, so, ja, nee, ich bin auf voll da und würde dich umhauen, was ich hier habe, was alles gelogen ist. Just als das so über ihr hereinbricht, meldet sich dann der Geist des Hauses. Also es gibt tatsächlich einen Geist des Hauses. Jo, und dann geht's in den nächsten Heften eigentlich primär darum, wie sich diese Beziehung zwischen ihr und diesem Geist dann weiterentwickelt. Ja, und Beziehung wird dann tatsächlich auch irgendwann Beziehung, sage ich mal. Weiß gar nicht, ob ich da jetzt irgendwie großartig was spoilere oder nicht. Wahrscheinlich schon. Aber das ist auch schon mehr oder minder die Quintessenz dieses Heftes. Und man kann ja auch, wenn ich weniger erzähle als das, was ich jetzt gerade erzähle, kann ich im Prinzip das auch schon fast lassen, über dieses Heft zu sprechen. Weil es ist so, ja, weil es geht tatsächlich dann darum, um dieses Zwischenspiel zwischen diesen beiden Personen oder Charakteren oder wie auch immer. Also man kriegt auch, ja, ich, in meiner Interpretation war es dann irgendwie ein Geist, ist das aber wirklich ein Geist gewesen oder ist das eine Einbildung von ihr gewesen, nur in ihrem Kopf? Ne, das muss man dann irgendwie anhand dessen, was da so passiert, jeder für sich selber dann ausmachen. Ja, die und auch die Wendung, die diese Beziehung dann nimmt, ist etwas, was dieses Heft versucht dann aufzuarbeiten. Gilt es dann für den geneigten Leser, die geneigte Leserin für sich dann jeweils auszumachen. Und dann ist das nach 5 Heften mit irgendeinem Ende dann zu Ende. So, sage ich jetzt einfach mal. Mehr kann ich da jetzt auch gerade nicht so irgendwie dazu sagen. Die vom Künstlerischen her fand ich das ziemlich ansprechend. Hat einen sehr modernen, frischen Stil. Ich fand das ziemlich cool. Ich fand das auch cool, wie die Musik, die dann aus diesem Player, aus diesem Plattenspieler rauskommt, dann dargestellt wird. Also nicht so diese klassischen Noten, sondern und auch nicht so richtig Wellenform, wie man das so manchmal kennt, sondern ja, eher so abstrakter weiße Streifen, die dann Versatzstücke haben und Einriss und so, und die dann so durch das Haus schweben, in Anführungsstrichen, oder durch diesen Raum, in dem sie da arbeitet. Das fand ich immer ziemlich cool. Auch wie so diese Geisterdarstellung dann gewählt wurde und also insgesamt fand ich das vom Visuellen her eine sehr ansprechende Arbeit. Inhaltlich fand ich das auch okay. Also die Story hat vielleicht so die ein oder andere Wendung, die ich so vielleicht nicht erwartet hätte, aber die jetzt auch nicht, wo man denkt so, was? Krass, das ist ja, das steckt jetzt dahinter oder das kommt ja jetzt irgendwie bei raus, sondern ja, das ist schon so eine Grundstory irgendwie. Ich bin jetzt auch nicht so der große Grusel, Horror, was auch immer Fan. Könnte jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt, also ja, mich hat es jetzt irgendwie nicht gegruselt, ja, oder ich fand es jetzt auch, es war jetzt auch keine Spook-Story. Oder so, weißt du, so in dem Sinne, weißt du, keine Ahnung, keine Horrorstory in dem Sinne für mich, da war halt ein Geist, so, ne, nach dem Motto. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das jetzt ein Comic ist, den man jetzt unbedingt gelesen haben muss. Aber wenn einem der unterkommt, dann kann man da auch durchaus seinen Spaß dran haben, glaube ich.
Okay.
Ich hätte es mir jetzt nicht so unbedingt geholt, gekauft.
Ist das auch irgendwie gesammelt? Gibt es das als Trade?
Ja, oder? Das gibt's auch auf Deutsch und so. Und das ist
ach so,
auch,
okay. Also doch.
Meine ich jedenfalls, dass das auch auf das Deutsch
ist. Das klingt so nischig, dass ich denke, okay.
Ja, aber es ist halt Scotty Young. Nicht? Und dann bei Image erschienen und so. Und ich kann auch sein, dass es so ein bisschen so den Nerv der jungen Leute trifft und ich dann nicht so in diesem existenziellen, so, ich stecke in einer Schaffenskrise, ich weiß gerade nicht, wie ich mich künstlerisch ausdrücken soll, und dann tritt da eine Person ein oder ein Wesen oder etwas in mein Leben, das ich interessant finde oder auch nicht, und wie sich das so entwickelt und bla. Keine Ahnung, also ich kann mir, das ist jetzt nicht. Es ist jetzt kein schlechtes Heft, also aber es ist so von der Story so dünn, na dünn auch nicht, aber man kann wenig drüber sprechen, ohne jetzt wirklich, weil da gibt's nicht, das ist halt nicht größer. Also es findet halt fast ausschließlich in diesem Haus statt, okay, was da stattfindet. Und wenn ich jetzt da noch tiefer ins Detail reingehe, kann ich auch im Prinzip die Story erzählen, weil das sind dann nur noch 3 Sätze mehr oder 4. So, und aber das, also, ne, ist es jetzt eine flache Story oder so, keine Ahnung, müssten Stories immer so mega komplett sein, also ne, Cave Carsons interstellares Auge, da brauche ich schon mehr Sätze, um zu erklären, was es mit diesem Auge eigentlich auf sich hat, um zu erklären, was diese komplette Story in The Me You Love in the Dark da, was es damit auf sich hat.
Ja, was ist denn das Me? Oder ist das jetzt dann das der Schlüssel zur Story? Ja.
Tja. Vielleicht so ein bisschen. Was sieht man in dem anderen? Was zieht man da raus? So. Ja. Auch da, wenn ich jetzt noch tiefer reingehe. Also ich könnte ja jetzt irgendwie spekulieren, aber das nimmt dann ja noch mehr von der Story dann irgendwie weg.
Okay.
Ja. So. Aber um eingangs auf unsere Diskussion zu kommen mit dem Titel. Wir hatten ja eigentlich gesagt, Artikel fallen raus bei der alphabetischen Sortierung. Aber ich fand, Me, Your Love in the Dark funktioniert halt nicht. Es ist ja schon The Me. Also der Artikel The ist ja da schon. Es ist schon,
nicht Me.
Es ist ja nicht
ein bestimmter Artikel.
Bestimmtes. Ja, aber also es ist ja. Aber es ist, ich fand, also zumindest bei dem Titel hatte das The doch nochmal eine größere Bedeutung als meinetwegen, weiß nicht mehr, The Amazing Spider-Man oder sowas. Da. Egal.
Okay.
So. Ich habe jetzt ja die ganze Zeit rumlamentiert, so wegen, ja, ich würde es mir ja nicht kaufen. Und dann denke ich, ja, wieso hast du es denn dann, du Depp?
Ja, warum stellst du das hier? Ich bringe Meisterwerke der Comicliteratur mit und du kommst mit. Was ist der Reiz dieses Werks?
Zum einen, weil ich es gelesen habe, dann kann ich es auch vorstellen, wenn ich mir schon mal die Mühe gegeben habe. So, und zum anderen, ich habe es, ich will nicht sagen geschenkt bekommen, ich habe es gewonnen. Mein Freund, ich habe es gewonnen.
Sag bloß.
Ja, weil ich vielleicht der Einzige war, der die Hausverbot im Comicshop Podcast-Episode gehört habe, wo sie den Previews-Katalog von vorne bis hinten einmal durchgegangen sind. Und das nicht nur gehört habe, sondern bis zum Schluss gehört habe, wo der Tim gesagt hat, so, wer bis hier gehört hat, der möge mir Bescheid geben, dem schenke ich zu Dank irgendeinen Comic. Und dann habe ich dem geschrieben, habe gesagt, ich habe mir das von vorne bis hinten angetan. Und dann sagt er, bester Typ hier, schick mir deine Adresse, dann kriegst du was. Und dann habe ich halt die 5 Ausgaben The Me You Love in the Dark von ihm geschickt bekommen.
Sensationell.
Alles, wie sie das immer so schön in ihrem Podcast sagen, gebaggt und gebordet. Ja, also sehr ordentlich. Sie behandeln ihre Comics offensichtlich ordentlicher als ich.
Also der Verdacht, es gibt ja Verdachtsmomente, die da nahe liegen.
Nein, ich bin mir sehr sicher. Ich weiß auch, dass sie über den Comic gesprochen haben. Ich wollte es mir irgendwann mal wieder anhören, wie denn so deren. Aber ich bin mir sehr sicher, zu 99,99% bin ich mir da sicher, dass sie das über den grünen Klee weit hinaus gelobt haben. Als ein Meilenstein der US-amerikanischen Comic-Szene.
Na, hat dann gesagt, der Andreas hat jetzt hier gewonnen, dem muss ich jetzt auch einen Preis liefern, der dem Anlass würdig ist.
Also
ich misste jetzt nicht einfach nur aus, damit ich Platz habe, sondern also etwas ganz Edles.
Richtig.
Wird hier verlost.
Der sich schweren Herzens.
Wahrscheinlich.
Von dem First Printing der Einzelausgaben getrennt haben und er sich gedacht hat, ich begnüge mich lieber mit dem Trade, der irgendwann mal rauskommt. Und gebe stattdessen Andreas für seinen heroischen Einsatz, dass er alles gehört hat, diese 5 edelsten Ausgaben.
Perlen.
Tim, herzlichen Dank. Ich habe es sehr zu schätzen gewusst und habe dir zu Ehren diese 5 Ausgaben auch in der Würde hier hoffentlich präsentiert. Ich fand es grandios. Ich kann es jedem empfehlen. Geht raus und kauft euch The Me You Love in the Dark.
Wollen wir auch mal ein Gewinnspiel machen?
Ja, das ist...
Ein Wanderpokal hätten wir ja vielleicht.
Wer bis hier gehört hat, der schreibe uns an auf den Kanälen, die sich auf bio.binnerscomicclub.com. Ich kriege das immer nicht über die Lippen, es ist so bekloppt. bio.binnerscomicclub.de, da finden sich alle unsere sozialen Kanäle. Schreibt uns an und wer weiß, vielleicht schicken wir euch zum Dank für eure einen Comic. Man weiß es nicht. Ja. Wenn wir das tun würden, würde es sicherlich was Großartiges sein. Was Gute. Ich fand's wirklich gut. Also gut im Sinne von dem Künstlerischen her und die Story war jetzt auch nicht so komplett Banane, dass ich dachte, um Gottes Willen.
So, ja, aber das ist gut in der Kategorie wie ein Schwarzbrot mit Butter ist auch gut.
Ja, genau.
Ja, nicht verkehrt. Ist ja nichts Schlimmes.
Es muss ja nicht alles irgendwie Eisner Award. Wobei, am Ende hat das Ding auch noch irgendwas gewonnen. Wer weiß das schon? Ich habe das jetzt nicht recherchiert. Ich warte jetzt noch so ein bisschen auf deinen Einsatz. Du müsstest eigentlich jetzt noch mal fragen, ja, schön und gut, Andreas, aber was ist denn jetzt mit diesem David Stoll, den du da eingangs erwähnt hast?
Das habe ich ganz vergessen. Das ist völlig untergegangen in der Begeisterung, die du bisher über dieses Heft versprüht hast. Was ist denn mit diesem David Stoll?
Genau, der wird aufgeführt als der Schaffer, der Erbauer des 3D-Modells des Hauses.
Gute Güte.
Ja, pass auf. Ich habe nämlich meine liebe Mühe damit gehabt, herauszufinden, wo sich die gute Rowena, heißt sie eigentlich mit vollem Namen, glaube ich, die Row, wo sie sich eigentlich aufhält und dieses Dingen malt, also wo sie malt, ist, man sieht das Haus immer nur von vorne, auch auf dem Cover und sonst auch immer nur von vorne. Die Fensterfront, vor der sie arbeitet, geht aber mindestens über 2 Stockwerke, was vorne nicht ersichtlich ist. Also muss sie hinten sein. Und das ist aber so hoch, die Decke, dass ich denke, das muss, da, also keine Ahnung, wie das hinten aussieht. Und dann gibt es da auch eine Treppe in diesem Raum. Und die sieht man auch, wenn sie da mal rausrennt. Dann sieht man von oben irgendwie diese Treppe, so einen Blick in diesen Raum rein. Aber wenn sie dann in den Flur rausgeht, ist da auch nochmal eine Treppe, wo ich denke, wie funktioniert dieses ganze Haus? Dann sieht man mal ihr Schlafzimmer und Badezimmer, was nach vorne rausgeht. Das passt dann schon noch wieder so ein bisschen. Aber ich dachte, okay, das hat sich der Künstler jetzt einfach ausgedacht und malte irgendwelche Räume dahin, bis ich dann vorne entdeckt habe, dass ein David Stoll halt das Ding in 3D modelliert hat. Das heißt, es muss ja irgendwie fertig, voll, funktional irgendwo da gewesen sein. Und fühlte mich so ein bisschen an Gerd erinnert von Dave Sim, der dann tatsächlich ja Sachen auch nicht mit 3D, sondern also in Pappe nachgebaut hat, um wirklich Perspektiven und sowas alles hinzukriegen. Anscheinend gibt es dieses 3D-Modell, anscheinend haben die sich dran gehalten, anscheinend funktioniert dieses Haus, aber in meinem Kopf hat es dann nicht mehr so ganz funktioniert, wie diese ganzen Räume so jetzt zusammenhängen, und weil das auch nur in diesem Haus stattfindet alles, hätte ich mir gewünscht, noch mehr abgeholt, also mehr Gewissheit darüber zu bekommen, dass die jetzt keinen architektonischen Quatsch einfach hingemalt haben, sondern dass sie tatsächlich, das hat wirklich so funktioniert in den Räumen. Ja, das ist so mein Problem, sage ich mal, was ich mit diesem doch ansonsten sehr guten, sehr, sehr guten Comic habe. Sehr froh, dass der in meinem Besitz ist.
wenn das dann das einzige Problem ist. Dann.
Ja, genau.
Das kann schon mal vorkommen.
Ja, genau.
Das könnte sich da vertun.
Ja.
Na gut.
Na gut.
Da habe ich viel gelernt über ein Kleinod der amerikanischen Comic-Industrie.
Ja, in der Tat. Und ich habe einen Einblick in die franco-belgische Welt bekommen.
Ja, sehr gerne.
Vielen lieben Dank. Damit sind wir dann am Ende einer weiteren Episode von Beyond the Dog im Binners Comic Club. Ja, wie erwähnt, bio.binnerscomicclub.de ist das Tor zu vielen, vielen weiteren Social-Media-Kanälen für euch Kids da draußen, die wir bis heute noch nicht verstanden haben, aber die wir trotzdem versuchen, mit Content zu füllen, der euch begeistert und uns auch.
Hauptsache wir beide.
Hauptsache wir beide.
Begeistert und mindestens 2 Hörer für den Podcast haben wir dann ja auch. Also uns beide.
Uns beide.
Gut, dann verabschieden sich für heute Michael aus Maxinell
und Andreas Meadows.
Bis dahin.
Ciao.
Man merkt schon, dass es spät ist. Also.